ist überwältigend groß hier, trotz des Fußballspiels und dem wahrscheinlich viel cooleren Roboter-Talk in Zahl 3. Wer jetzt noch.
Und der Infos wird gestreamt, glaube ich auch.
Na gut. Unser Titel steht schon hier so. Wir wollen euch heute eine Geschichte erzählen. Erstmal stelle ich mich vielleicht vor. Mein Name ist heute Murks und das ist mein Kollege Louis. Das, ihr merkt schon, das sind Synonyme. Wir sind heute inkognito hier unterwegs und das aus gutem Grund. Wir kommen aus einer deutschen Kleinstadt und in dieser Kleinstadt gibt es eine Universität und diese Universität hat üblich auch eine Mensa. Und zur Beschleunigung der Futtergeschwindigkeit dieser Mensa wird dort nicht mit Bargeld hantiert, sondern mit einem bargeldlosen Bezahlsystem. Dazu bekommt man solche Karten. Ihr seht schon, da sind weder Magnetstreifen noch irgendwelche elektrischen Anschlüsse drauf. Das geht mit Funk. Okay, jetzt sollte schon alles klar sein. Wir erzählen heute die Geschichte, wie wir uns dieses RFID-basierte Bezahlsystem, das bei uns in Benutzung ist, dann mal etwas genauer angeschaut haben.
Vielleicht sollten wir erst mal erklären, was wir überhaupt an Systemen haben, um mal klarzustellen, was wir an Angriffsvektoren zur Verfügung haben, womit wir arbeiten können. Es gibt mehrere Verkaufsautomaten, die sind sehr interessant. Unbewacht natürlich, man kommt jederzeit hin, es sind geringe Geldmengen, es ist angenehm. Daneben gibt es natürlich die Kassensysteme. Die Kassensysteme sind die typischen Kassensysteme, wo man hingeht, sich sein Tablett daneben stellt, abbucht und wieder geht. Und natürlich die Aufladestationen. Wir haben mal versucht, das Ganze irgendwie in eine Relation zu bringen, wie die zueinander stehen. Das Ganze stellen wir uns so vor. Wir wissen, dass es eine Datenbank im Hintergrund gibt. Wir wissen nur nicht genau, was genau dazu verbunden ist. Das stellt sich ein bisschen schwieriger raus, weil man dazu mehrere Karten zerstören müsste. Wir wissen aber, dass die Kassen auf jeden Fall verbunden sein müssen, weil die Checks machen, also die überprüfen. Aufladestationen sind wir uns nicht ganz so sicher, die könnten einen Ablink haben, aber können wir nicht ausschließen, dass die auch zu Datenbank sich verbinden. Aber die Verkaufsautomaten haben keinerlei Ablink, die haben nur ein Stromkabel, was rausgeht. Theoretisch könnte noch WLAN sein, aber die Teile sind so alt, dass da geht wahrscheinlich nicht mal raus was, also schweige denn dein. Also Verkaufsautomaten, perfekte Angriffsvektoren. Wie gesagt, sie stehen rum, sind unbewacht, man kann ausprobieren, man kann rumspielen. Um mal zu erklären, wie die Karte eigentlich aussieht. Das ist die typische Uni-Service-Karte Studierende. Es gibt die noch für Bedienstete und für Gäste. Wird unterschiedlich abgebucht in der Mensa natürlich. Wir haben unten, das ist stark verpixelt, das ist ein X-Ray, also ein Röntgenbild heißt das. Das ist ein Röntgenbild von so einer Karte, wie die genau ausschaut. Man sieht die Antenne, die rumgeht, man sieht den Chip sehr gut. Oben ist eine modifizierte Karte, das ist auch eine Mensa-Karte, also sie funktioniert auch, sie ist korrekt. Man kann damit auch zahlen, das ist super. Es ist halt nur eine modifizierte Antenne, das ist der gleiche Chip halt ausgebaut. Und natürlich der bloße Chip, der noch unten. So sieht er aus. Lesegeräte. Proxmark 3. Proxmark 3 ist so das beste Lesegerät, was man dafür kriegen könnte. Für uns nicht, wir können es nicht leisten, das ist einfach zu teuer als Studenten. OpenPCD, das OpenPCD ist sehr nett. Es gibt Spezifikationen dafür, es gibt die Boards dafür, aber es ist irgendwie eine vier Layer und es ist blöd zu löten, es gibt die auch nicht assembled, also wir haben sie nicht wirklich gefunden. Und hat jemand noch ein PCD von euch?
Ja.
Hat es? Wäre mal interessant mal anzugucken, ich habe die noch nie live gesehen, blöderweise. Dann gibt es ACS, ACR, geht schon in die Preisklasse um 120, dann bei 120, 140 Euro. Ein sehr nettes, man kann damit auch eigentlich fast alles machen, außer so große, also so Timing-Attacken braucht später kurz noch eingehen. Und dann gibt es natürlich den Touch Attack. Touch Attack ist das gleiche System oder ist komplett identisch zum ACS. Es ist einfach nur, weil es als große Masse produziert wird, viel, viel billiger, geht normalerweise bei eBay für 30, 40 Euro weg. Und es ist als Lesegerät schon sehr edel, also sehr billig vor allem. Wie ihr schon vielleicht vermutet habt, haben wir eine Mayfair Classic-Karte. Diese Mayfair Classic-Karte wurde schon 2007, im Dezember 2007, ich glaube es war der 23C3 oder 24C3, ich kann es nicht so richtig zählen, haben Plötz und Neul einen netten Talk darüber gegeben und haben wirklich Angriffsvektoren aufgezeigt. Wir wollen darauf nicht wirklich eingehen. Man kann jetzt ganz viele nennen, die über die Zeit hinweg entstanden sind. Bis, ich glaube, 2009 mit Kirsch, das war die letzte. Das Einzige, was man wirklich sagen kann über das Ganze ist, egal was man macht, ist einfach nicht tot zu kriegen, wie der bekannte Schwarze Ritter. Wir gehen einfach davon aus, wir haben die Karte entschlüsselt. Wir wollen hier nur über das Datenformat sprechen, das auf der Karte ist, also nicht, wie die Karte entschlüsselt werden soll. Weil das wurde schon von etlichen anderen Leuten, besprochen. Das heißt, wir haben einen Datensatz. Was kann man mit diesem Datensatz alles machen und was kann man für Informationen daraus gewinnen? Das Erste, das Allererste, was man eigentlich hat, man klont sich eine Karte. Das Klonen der Karte hat einen kleinen Vorteil, und zwar, ich kann herausfinden, ob der Preis von der Karte oder der Preis, der auf der Karte sein müsste, so nehme ich das an, auch wirklich auf der Karte ist. Wenn er in der Datenbank wäre, wenn er mit der Karte identifizierbar wäre, jede Karte hat eine Hardware-ID, die unveränderbar ist. Da kommen wir später noch mal kurz drauf und das Datenformat besprechen. Und nachdem die unveränderbar ist, hat natürlich die geklonte Karte eine andere Hardware-ID. Man kann die nur zu 99,7% sind das, glaube ich, klonen. Sie hat eine andere Hardware-ID. Das heißt, wenn das geht, dann ist es schon mal nicht mit der Hardware-ID gekoppelt, in einer Datenbank, die dahinter sein könnte. Hat sich auch so rausgestellt, also man kann eine Karte klonen, reinstecken, hat den gleichen Preis. Man kann auch von der originalen Netzwerkkarte was abbuchen, hat immer noch den gleichen Preis. Das heißt, es ist wirklich nicht gekoppelt. Das heißt aber auch, eine Karte ist backupbar. Ich kann eine Karte, ein Backup erstellen und kann dieses Backup zu jeder Zeit zurückkopieren. Damit hätte ich schon mal Geld generiert. Also ich kann quasi meine Karte auf 20 Euro aufladen und jederzeit wieder auf 20 Euro zurückkehren. Das war ein interessanter Punkt, den wir hatten. Der war recht schnell gefunden. Aber jetzt wollen wir näher auf das Datenformat eingehen, was wir überhaupt haben, was wir in der Zeit hinweg gefunden haben. Weil jetzt ging es daran, wirklich Daten zu sammeln. Man kann eine Verschlüsselung nur brechen, wenn man viele Daten hat. Das ist das Erste, was man braucht. Das haben wir auch gesammelt. Also wir haben viele Daten, viele Karten gescannt mit Einverständnis der einzelnen Beteiligten. Mit allen Beteiligten. Und so sieht eine Karte ungefähr aus. Das sind nur die ersten vier Sektoren, fünf Sektoren, wir beginnen nur bei 0 zu zählen, die ersten fünf Sektoren einer Karte. Insgesamt ist auf dieser Karte 1 Kilobyte gespeichert. Das ist unterteilt in einzelne Sektoren. Jeder Sektor hat 64 Byte, wovon nochmal getrennt sind in Block A und Block B. Das ist relativ schön getrennt. Die schwarzen Balken, die ihr gerade seht, das sind die Schlüssel. Das sind die Schlüssel für die einzelnen Sektoren. Wir haben die absichtlich ausgeblackt, damit man selber die Karte entschlüsseln muss und nicht einfach vom Talk die Schlüssel nehmen kann und eine Karte lesen kann. Was haben wir jetzt eigentlich gefunden über die Zeit hinweg? Und zwar einige Bereiche. Ich blende sie mal ein. Ganz oben im Sektor 0 ist der Manufacturing Data und der MAC Block. Und die UID natürlich. Die UID, die ersten 4 Bytes. Das ist grundsätzlich nicht veränderbar. Die Manufacturer Data beschreibt natürlich, wer hat die Karte überhaupt produziert. Ist auch wichtig, ist interessant. Der MacBlock beschreibt eigentlich bloß, dass es von verschiedenen Applikationen genutzt werden kann. Das bedeutet, jeder Sektor kann für sich geschrieben werden und kann für sich gelesen werden. Das heißt, es können mehrere unterschiedliche Applikationen, wie zum Beispiel mehrere Mensen, könnten auf einer Karte arbeiten. Was natürlich nicht gemacht wird. Ich habe noch nie eine Karte gesehen, die für mehrere Applikationen eingesetzt wurde. Dann gibt es ganz interessante Sachen. Wir haben die Kartennummer, und zwar hat man vorher gesehen, ist eine kleine Nummer auf der Karte drauf. Das ist nicht die Hardware-ID, das ist eine vom System vergebene Nummer. Genau, Sie können sich später vielleicht nochmal in die Kamera halten, das sieht man vielleicht besser. Das ist eine vergebene Nummer, das ist einfach bloß in hexadezimaler Form. Mehr ist das nicht. Ja. Der lila, nein, der pinke Block da, genau. Da rechts steht immer die Farbe noch mit der Kartennummer. Die Institution-ID ist auch ganz wichtig. Wir haben nämlich herausgefunden, dass mehrere Unis die gleichen Systeme verwenden mit den gleichen Schlüsseln. Das bedeutet, dass, aber du kannst nicht zahlen. Das bedeutet, sie überprüfen noch die Institution-ID, ob auch wirklich die Karte zu der Institution gehört. Wir haben es nicht ausprobiert, also ich habe zumindest nicht ausprobiert, es zu verändern und woanders zu bezahlen. Ja, wir sind uns auch noch nicht so ganz sicher, wie das genau aufgebaut ist von der Institution-ID. Und dann haben wir natürlich den Card-Type. Der Card-Type beschreibt eigentlich bloß mit hochgezählt 1, 2, 3, ich glaube von 0 sogar angehend, und beschreibt eben, ob es eine Gästekarte ist, eine Studierendenkarte, so eine Babysitting-Karte. Das ist ganz einfach. Die Access-Flags, die habe ich vorhin ganz übersehen, habe ich vergessen zu erwähnen, die sagen, die beschreiben, die sind spezifiziert und beschreiben eigentlich bloß, ob der Block jetzt mit dem Schlüssel auf der rechten Seite oder dem Schlüssel von Block B beschrieben werden kann. Das hat so den Vorteil, dass man ihn lesen kann, aber nicht schreiben kann. Und zum Beispiel, ich glaube, der Block 2 ist zum Beispiel so ein Fall, der nur mit Block, mit dem B-Schlüssel geschrieben werden kann, aber mit dem A-Block gelesen werden kann. Auch nochmal so eine Sicherheit, um das, um nicht direkt was zu verändern. Worauf wir uns aber heute hauptsächlich eingehen wollen, ist der Credit. Der Credit sind die unteren 16 Byte hier. Es ist schon mal interessant, dass das in 16 Byte gespeichert ist. Warum, werden wir gleich auch noch darauf eingehen. Genau, warum sind es 16 Byte? Man kann das aufteilen, jeweils 2x8 Byte natürlich. Und dann sieht das Ganze so aus. Wenn man nämlich die Karte in den Automaten reinsteckt und wieder rauszieht, ohne eine Transaktion zu tätigen, dann verändert sich was. Und es zählt eben hoch. Oder es passiert zumindest etwas. Und es passiert immer abwechselnd in einem der beiden Segmente. Das bedeutet, er schreibt immer abwechselnd in 0x100 oder 0x110 rein. Und es verändert sich was. Das heißt, es könnte ein Counter sein oder eine Realtime-Clock. Also es könnte zum Beispiel ein Timestamp drauf oder es könnte die Uhrzeit drauf gespeichert sein oder das Datum natürlich. Das lässt sich aber relativ schnell raus. Das lässt sich relativ schnell rausfinden, ob das so ist. Wir können eine Karte backupen. Das heißt, wir nehmen uns ein Backup einer Karte, schieben die Karte in den Automaten, nehmen sie wieder raus und holen uns nochmal das Datenformat runter. Dann spielen wir das Backup auf, schieben die Karte nochmal rein und ziehen sie wieder raus und überprüfen, ob jetzt die beiden Datensätze identisch sind. Wenn sie identisch sind, ist es ein Counter, der einfach hochzählt. Wenn sie nicht identisch ist, wäre es ein Realtime-Clock. Es ist relativ einfach gemacht worden für uns, es ist ein Counter. Und jetzt ging es ans Daten produzieren. Wir brauchten viele, viele Daten.
Also wir wollen den Counter verstehen und was muss man machen, wenn man einen Counter verstehen will? Ja, man muss ihn zählen lassen. Dazu muss man die Karte ganz oft in den Automaten stecken. Jetzt ist eure Fantasie gefragt, stellt euch vor, das wäre hier ein Automat. Also kurz halten. Also wir stecken ihn in den Automaten, legen sie aufs Lesegerät, stecken sie den Automaten, legen sie aufs Lesegerät, stecken sie in den Automaten und so weiter. Das wird natürlich, keiner hat Lust, das 1000-mal zu tun. Naja, lassen wir das unseren Roboter erledigen. Und ich habe ihn etwas ungünstig angeflanscht, gerade sehe ich. So, können wir mal in die Ruheposition fahren, bitte?
Ich hoffe es.
Nee, das noch nicht. Dankeschön. Geben wir ihm die Karte in die Hand.
Ja, dann kann man das messen, theoretisch auch schon starten, das ist falsch. Ja.
Kleine Unachtsamkeit, fahr doch mal weiter, damit ich weiß, wo ich den Kartenleser hinkleben muss.
Ja.
Jetzt sollte alles klar gehen. Der Roboter wird jetzt arbeiten und wir gehen währenddessen ein Bier trinken.
Was wir auch tatsächlich gemacht haben.
Man sieht schon, es verändern sich die Daten von Zeile zu Zeile, aber manche bleiben auch gleich und es gibt welche, die sich schneller verändern und welche, die sich langsamer verändern. So in Hexadezimalschreibweise sehen wir noch nicht so viele Änderungen, also schauen wir uns das mal binär an. Jetzt zur Nomenklatur. Hier ist jetzt nur die Adresse 100 gezeigt. Wir haben wie üblich die Bytes von links nach rechts durchnummeriert, beginnen ab 0 und die Bits innerhalb eines Bytes von rechts nach links 0 bis 7. Mit diesen Positionen werden wir jetzt ganz viel arbeiten, deswegen lohnt es sich, die einmal einzuprägen. Also, wenn ich vom Bit Nummer 5, 2 zum Beispiel spreche, dann meine ich diese Spalte. Na gut, ihr seid alle erfahrene Computernutzer, sollte kein Problem sein. So, was sieht man jetzt? Schauen wir uns mal das vielleicht in einem Textfile an, wo man mehr unterbringt als auf einer Folie. So, also. Schauen wir uns mal an, was in den verschiedenen Spalten passiert. So, man findet zum Beispiel Spalten, die sich irgendwie nie ändern. Andererseits findet man auch Spalten, die ändern sich offensichtlich je bei jedem Schritt hier. 1010101 und so weiter. Und dann gibt es auch welche, die verändert sich nur jedes zweite Mal, wie zum Beispiel hier, die Spalte Nummer 66. Solche, die verändert sich jedes vierte Mal, Spalte Nummer 6, 3 und so weiter. Das schaut ja schon verdächtig nach einem Binärzähler aus. Wenn man jetzt aber genauer hinschaut, sieht man, ab und zu verschluckt sich einer dieser Zählspalten. Zum Beispiel hier in Spalte 6, 1, das ist diese hier, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, hier kommen aber 2 Nuller. Genauso weiter unten hatte ich noch was markiert. Hier gibt es einen Aussetzer in Spalte 7, 5, das wäre diese hier, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Sprechbalken gehen komplett synchron durch. Können wir zurück zur Folie bitte? Deswegen können wir diese Zähler-Bits in zwei Klassen einteilen, die wir jetzt synchron und asynchron genannt haben. Die Synchronen bilden wirklich einen Binärzähler, die Asynchronen verschlucken sich ab und zu. Sind hier jeweils grün und gelb markiert. Auf der nächsten Folie haben wir die mal sortiert. Also jetzt hier für Adresse 100 und 110, wie gesagt, jeweils abwechselnd links und rechts zu lesen. Hier oben die Bit-Positionen sortiert, sodass sie einen aufsteigenden Binärzähler geben. Was man noch beobachtet relativ schnell ist, damit die wirklich einen schönen aufwärtszählenden Zähler geben, muss man manche Bits invertieren. Das ist hier angedeutet durch die Inversionsmaske. Dann sieht man hier, ja, hier hat man wirklich einen Binärzähler, hier 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2, 3 und so weiter. Warum ist die hier immer 0? Na, wir wissen schon, dass abwechselnd hier und hier gezählt wird, so, aber zur Verdeutlichung hier mal so gegenübergestellt. So, also haben wir hier schon Positionen der verschiedenen Counterbits rausgekriegt. Was auffällt, wenn man sich hier mal anschaut, von welchen Positionen in dem ursprünglichen Datensatz diese Bits stammen. Oben, wie gesagt, die Byte-Nummer und die Bit-Nummer, dann sieht man, oh, 0, 1, 2, 3, 4. Sie haben zwar die Bits irgendwie sortiert, umsortiert oder auf schlau permutiert, damit man nicht sofort sieht, was passiert. Sie waren aber so faul und haben die Bit-Positionen innerhalb eines Bytes konstant gelassen. Vielleicht hatten sie keine Shift-Befehle oder was weiß ich. Okay, fassen wir zusammen. Bits sind irgendwie durcheinander permutiert in dem ursprünglichen Datensatz und es gibt eine XOR-Maske, die sie angewendet haben, um noch eine gewisse Verschleierung zu machen und uns leichter zu machen, haben sie die Bit-Position innerhalb eines Bytes aber gelassen. So, wie gesagt, wir hatten ja 1150 Datensätze, das reicht natürlich nur für wie viel? 10 Counterbits. Wie kommen wir auf die höheren Counterbits? Naja, wir setzen einfach mal alle Counterbits auf 1, stecken die Karte noch einmal rein, dann läuft der Zähler einmal üblich über und wir kriegen das nächste Counterbit, also von 2 hoch n minus 1 auf 2 hoch n, wir kriegen das nächste Counterbit. Das Ganze geht aber nur bis 2 hoch 14 minus 1, wenn man es dann nochmal probiert, dann gibt der Automat eine Fehlermeldung über 7e und bedeutet wahrscheinlich zu oft. Nochmal ganz kurz auf die asynchronen Counterbits zurückzukommen, die werden wir später ausführlich behandeln. Wir haben ja eine Realtime-Clock schon ausgeschlossen, die würde solche Verschlucker bei irgendwelchen Minutenüberläufen erklären. Es wird sich dabei wohl um eine Prüfsumme handeln, weil wenn man die nämlich nicht richtig setzt, dann gibt es eine weitere Fehlermeldung, da kommen wir später zu. So, hier unten ist nochmal die Übersicht. Das ist der ursprüngliche Datensatz von Adresse 100. Und unten fehlt etwas, also sieht man hier bloß die XORs von Adresse 100, hier wäre noch eine weitere Zeile drunter, aber die Idee ist dieselbe. Wir haben also markiert, welche Bits kennen wir schon, wir wissen, alles Grüne ist ein Counter, alles Gelbe gehört zu einer Checksumme. Und jetzt wird sich langsam hier diese untere Zeile füllen mit bekannten Bit-Positionen. Genau. So, wir haben jetzt ja hier mit dem Counter getrickst, indem wir ihn hochgezählt haben, jetzt, aber eigentlich interessanter ist natürlich nicht der Counter, sondern der gespeicherte Preis, oder nennen wir es Credit auf Neudeutsch. So, wie zählt man den Credit hoch oder runter? Naja, runter ist einfacher, wir brauchen nur irgendetwas kaufen und damit sich möglichst wenig Stellen verändern, bietet sich an, etwas zum Beispiel für einen Euro zu kaufen, wie zum Beispiel Pepsi. Das ist also der Pepsi-Attack. So, kaufen wir 10 Pepsis und drücken das süße Gesurf. Hier wieder, was sich in jeder Zeile verändert, schon sortiert eher unterschiedlich, damit der Zähler nach oben zählt. Hier sind blau die Spalten markiert, in denen sich Bits ändern. Und auf der nächsten Folie haben wir die wieder sortiert in aufsteigender Zeilreihenfolge. Man sieht, sie haben wieder die ursprünglichen Bit-Positionen konstant gelassen, so macht uns etwas leichter. Aber so viel Sinn ergeben die Daten hier noch nicht. Aber wenn man genau hinstiert und eine geschickte Inversionsmaske anwendet, dann sieht man den Code. Nämlich?
Wer sieht's?
Letztes Mal hatten wir was zu gewinnen dabei, also ist heute irgendwie der Ansporn vielleicht nicht groß genug. Können ja mal Tipps geben. Hier gibt es einen merkwürdigen Überlauf, so nach 1001 kommt 0. Also die 9 läuft auf die 0 über und dann läuft die 1 auf die 2. Was ist das denn? BCD, genau. Wir haben einfach die Stellen BCD kodiert, so wie es jeder Anfänger mit dem Mikrocontroller auch machen würde. So, haben wir alle einfach verstanden. Das gibt uns also einige neue Stellen, einige neue Bit-Positionen, die wir kennen, nämlich die für die 1 Euro, hier hellblau, und zwei Stellen für die 10 Euro. So, weiteres Vorgehen. Jetzt wollen wir vielleicht die 10 Cent Stelle auch noch rausfinden, wenn wir schon wissen, das ist BCD. Für 10 Cent gibt es nichts zu kaufen, aber es gibt was für 1 Euro und 10 zu kaufen, nämlich Schoki. Also hier kommt die Schoki-Attacke. Nochmal das gleiche wie auf der letzten Folie. Wir zählen also wieder 10 mal runter. Da Bild haben wir die 10 Cent Position entschlüsselt, hier rot markiert. So, um noch weiter nach unten zu gehen, jetzt müssten wir die Cent-Stelle rausfinden. Es gibt aber ein Problem, es gibt definitiv nichts mit, also andersrum, alle Preise in der Cafeteria beschränken sich auf Vielfache von 10 Cent. Mit einer Ausnahme, die Salat-Tiki. Ich kann also fein justieren mit Kürbiskernen, Nüssen und so einen definierten Preis einstellen und das liefert uns die 1-Cent-Stelle hier in ekelhaft Hautfarben markiert. So, ja, jetzt haben wir, also kleiner als 1 Cent macht hier keinen Sinn, aber die 10-Euro-Stelle, die restlichen 2 wären noch interessant. So, da muss man halt mal tief in die Tasche greifen und die Karte einmal weit aufladen. Deswegen haben wir das hier Rich Man's Attack genannt. Und das liefert uns 2 fehlende 10-Euro-Stellen und eine 100-Euro-Stelle. Ja, es dauert einige Zeit, bis man das wieder abgefuttert hat. So, die Karte ist jetzt auch erst vor Weihnachten leer geworden. Ach ne, ist auch schon wieder halb bisher her. Aber ich bin gerade nicht sicher, wie es weitergeht. Ach ja, die 100er, richtig. So, jetzt ist aber definitiv zu viel. Also auf 1000 Euro möchte ich meine Karte auch nicht aufladen, um die 100er Stellen rauszufinden. Aber wir können ja mal noch kurz auf die Daten schauen. Also wir sehen hier, die dunkelblaue Stelle ist die bekannte 100er Stelle, und zwar die unterste. Wir sehen auch wieder, die ist an Bitposition 0. Und die bisherige Regel war ja immer, die Bitpositionen bleiben in aufsteigender Reihenfolge. Also erwarten wir das nächste zugehörige Bit an Adresse. Irgendwie was mit 1, das nächste an 2 und 3. Schauen wir mal, was da überhaupt noch übrig bleibt. Es stellt sich heraus, es bleibt pro Stelle bloß noch 2 Möglichkeiten übrig. Die habe ich hier mal markiert. Das heißt, es gibt nur 8 Möglichkeiten. Also muss man einfach raten. Deswegen ist das die Nostradamus-Abteilung. dreimal richtig geraten. Und jetzt haben wir die 100er Stelle und können endlich unsere 999-Euro-Karte machen. Aber es stellt sich heraus, das maximale Guthaben ist beschränkt auf 150 Euro in unserer Institution.
Und das war übrigens auch der Preis für den BCG-Code. Eine aufgeladene, auf 999,99 € aufgeladene Mensa-Karte.
Für mich nutzlos, weil man nicht damit bezahlen kann. Aber schaut schön aus, wenn man sie reinschiebt. So, die Aufmerksamen dann schon erkannt haben, so, um jetzt hier wirklich aktiv was zu erraten und zu testen, dass das funktioniert, müssen wir auch die Checksumme verstehen erst. Sonst kann man nicht keine gültigen Dateninhalte erzeugen. So, jetzt war aber schon viel auf Bit gestarrt, deswegen haben wir eine kleine Auflockerungsübung vorbereitet, so, um die Hirnhälften wieder zu synchronisieren. Das Ganze ist ein neurophysiologisches Experiment. Das funktioniert so, wir werden jetzt den beiden Hirnhälften über die Augen verschiedene Datenströme zukommen lassen. Damit es richtig gut funktioniert, bitte ich euch, irgendwas zwischen die beiden Augen zu halten, zur Not eurer Hand, besser funktioniert ein Buch oder ein Blatt Papier so. Und jetzt dauert es kurz, fixiert dieses Kreuz und dann startet der Datenstrom.
I felt this pulse inside. I couldn't stop.
Stellt sich raus, Wenn man das sortiert und in Nibbles einteilt, weiß jemand, was Nibbles oder weiß jemand nicht, was Nibbles sind? Ja, und eine Inversionsmaske anwendet, dann sieht man wieder einen binären Counter. Das ist jetzt relativ wenig, deswegen gehen wir mal auf eine größere, weil dann sieht man ein bisschen mehr. Schauen wir uns das Ganze mal größer an, da sind nämlich auch die Überläufe definiert. Genau, ein plus 1 im Prinzip. Der Counter, rechts sieht man den Counter, der hochzählt, und hier sieht man jeweils die Checksum, die sich berechnet. Und man sieht, genau, bin ich jetzt verrutscht in der Zeile. Nein, das ist die Zeile. Man sieht nämlich genau an der oberen Zeile, die ich hier markiert habe, dass wir hier bei 0, 0 sind. Das ist eine schöne Zeile, das ist Zufall, sage ich jetzt mal. Man sieht hier zwei Counter, die hochzählen, jeweils bei Nibble. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Jetzt passiert hier ein Überlauf. Und genau bei diesem Überlauf bleibt N1 eben stehen. Das bedeutet, dass der Überlauf von N0 mit minus N1 eingeht. Dann hat man hier wiederum einen Überlauf. Man sieht, dass die beiden N2 und N3 eben plus 1 sind. Das bedeutet, dass der Überlauf mit plus in das und das eingeht. Das kann man jetzt fortführen und kann sich die weiteren Überläufe angucken. Wir können mal ein bisschen weiter runter gucken, bis N3 hier überläuft. Dann sieht man, dass hier drüben N1 einmal stehen bleibt. Das heißt, der geht mit minus ein. Ein bisschen tricky wird es an der Stelle. Das ist nämlich, hier hat man einen Überlauf von N2, aber gleichzeitig einen Überlauf von N1. Man weiß aber, dass N1 geht ja hier mit plus ein und geht hier mit plus ein, aber der bleibt einmal stehen. Das bedeutet, der Überlauf geht mit minus darum ein. Das kann man jetzt ein bisschen schöner darstellen, nämlich so. Dann sieht man es nämlich auch gleich. Wir zählen hier den Counter drauf, es geht mit minus über, zweimal plus, minus, minus. Damit berechnet sich der Counter. Jetzt für die Python-Fans unter euch, sieht das Ganze nämlich so aus. Ist vielleicht auch recht schön anzuschauen. Wir berechnen unsere Nibbles, wir machen jeweils die Überläufe, zählen eins drauf, machen die Überläufe und bauen das Ganze wieder zusammen. Recht schöner, ja. Python-Code. Was ist jetzt aber mit dem Credit? Der Credit muss ja auch noch irgendwie in die Checksum einberechnet werden. Das kann man jetzt auch wieder an Bits zeigen, oder wir zeigen es gleich an der Folie. Da sieht man nämlich, dass der 1 Euro hier mit einem Minus reingeht. 10 Euro und hier plus, minus, hier ein Plus bei 10 Cent und der 100er ist zweimal auf N2 und N3. Entweder ist er sehr wichtig oder man hat einfach keinen Platz mehr gehabt. Das kann man jetzt auch wieder schön im Python-Code darstellen. Das ist der Python-Code, den wir auch dafür geschrieben haben. Also, was ist uns bekannt? Wir können also bei einer Änderung die Änderung der Checksumme berechnen. Aber wir brauchen immer eine gültige Checksumme. Aber die haben wir ja. Wir haben eine gültige Karte mit einer gültigen Checksumme, wo wir wissen, wie hoch beides ist. Das heißt, wir können das Ganze auch rückwärts rechnen. Das ist hier für Counter und Credit 0, die Checksumme. Ist einfach leichter dann später damit zu rechnen, also im Programm. Aber wir können es nur iterativ berechnen, wir können es nur hochzählen. Wir haben bisher noch keine Vorschrift gefunden oder keine Funktion gefunden, die eben genau das berechnet. Vielleicht weiß jemand die, das wäre ganz interessant, wenn er später auf uns zukommt, weil wir sind da schon etwas länger am Suchen. Aber das ist auch nicht wichtig, weil wir können es auch iterativ berechnen. Also das ist ja nur hochzählen. Dann kommen wir, jetzt haben wir den Checksum, jetzt haben wir den Credit, jetzt haben wir den Counter. Willst du weitermachen?
Das ist jetzt nur etwas rumphilosophiert. Wir können ja eigentlich schon alles, was man in diesem System ausprobieren kann. Wir können auf das maximale Guthaben aufladen. Wir können gültige Guthaben von beliebiger Höhe erzeugen. Aber es bleiben hier noch unangenehme weiße Stellen. Das ist einfach hässlich. Nur kurze Überlegung. was könnte da noch stehen? Ich habe die Positionen hier oben mal sortiert, wieder in aufsteigender Bitreihenfolge. Wir wissen, dass sie verwendet werden. Also hier ist zum Beispiel noch eine Position 6 und 7. Und wir wissen, der Counter geht nur bis Position 15. Also eventuell gibt es noch zwei höhere Counter-Bits, die aus irgendwelchen Gründen gesperrt wurden. Vielleicht, weil der Hersteller meint, so, da kann er dann mehr Karten verkaufen, wenn man die auslässt.
Und um ehrlich zu sein, 2 hoch 14 scheint auch eine ziemlich geringe Zahl zu sein für einen Counter. Das sind 16.000 Mal. Also 16.000 Mal in Automaten stecken, die haben mal gerechnet 4 Jahre, glaube ich, oder 5 Jahre.
Da müssen wir täglich 10 Mal essen gehen.
Ja, gut.
Aber Größenordnung. So, also wahrscheinlich gibt es noch 2 weitere Counter-Bits, die einfach im Nachhinein weggeschummelt wurden. So, dann bleiben noch hier so ein volles Byte übrig von 0 bis 7. Und ein halbes Byte von 4 bis 7. So, man könnte zum Beispiel sagen, dieses halbe Byte könnte ja noch die Tausenderstelle sein hier. Die Hunderterstelle geht von 0 bis 4, die hängt so ein bisschen in die Luft. Alle anderen BCD-Stellen sind gepaart. Vielleicht gibt es noch eine Tausenderstelle, die halt für andere Institutionen vielleicht sinnvoll wäre. Man muss vielleicht berücksichtigen, als dieses System eingeführt wurde, gab es noch den Gire. Würde vielleicht Sinn machen. Oder in irgendwelchen anderen Einheiten, vielleicht habt ihr es so universell gestalten wollen, dass es auch noch hier unter den 0,01 Euro auch noch weitere Dezimalstellen gibt. Ja, ein unbekanntes Byte bleibt noch so, könnte wieder eine weitere Zählerstelle oder noch eine weitere Dezimalstelle sein. Wir werden es an dem System nicht so einfach rauskriegen, aber eventuell, dieses System ist ja verbreitet, nicht nur bei Mensen, sondern es wurde vor 10 Jahren unter dem Namen, soll man denn sagen, ja, vielleicht lieber nicht, vielleicht, wenn es jemand wissen will, dann kann er nachher auch nochmal nachfragen. So, vielleicht findet man andere Anwendungsfälle, wo man noch mehr über die unbekannten Bits erfahren kann. Was wir auf jeden Fall mal machen können, nur der Vollständigkeit halber, ist zu behaupten, auf unserer Karte sind alle nicht benutzten Stellen 0. Und damit können wir wieder die XOR-Maske, die Inversionsmaske rauskriegen, die wir anwenden müssen, ohne dass es uns wirklich was hilft. Jetzt sind wir schon bei der Zusammenfassung. Also unser Bezahlsystem, verdammt, jetzt steht der Name doch da, benutzt eine MyFair Classic. Sie waren aber so schlau und haben sich nicht komplett auf die eingebaute Verschlüsselung verlassen, sondern ihr eigenes super sicheres Kryptosystem erfunden. Den ersten Fehler, den sie gemacht haben, ist, Standardschlüssel für nicht benutzte Sektoren zu verwenden. Dadurch kann man das sogenannte Nested Authentication Attack anwenden, mit der man in einer halben Stunde mit einem Programm, was jeder Depp sich aus dem Internet runterladen kann, hat man die Karte in einer halben Stunde entschlüsselt. Wir haben herausgefunden, das Guthaben ist auf der Karte gespeichert. Das Database-Backend wird vielleicht nur als Fallback-Lösung verwendet, auf jeden Fall funktioniert es auch ohne. Und es gibt Offline-Automaten, die sind definitiv nicht verbunden mit diesem Backend, deswegen muss es auch ohne gehen. Sie haben dann sich ein merkwürdiges System ausgedacht, dass das Guthaben abwechselnd an 2 Adressen gespeichert wird. Eventuell denken Sie, wenn mal irgendwas schief geht beim Schreiben, hat man immer noch den letztgültigen Wert. So. Was natürlich damit einhandelt ist, Sie müssen irgendwie feststellen, welches ist denn jetzt überhaupt die zuletzt gültige Adresse. Dazu brauchen Sie einen Counter, der zählt, welches eben zuletzt verwendet wurde. Und das ist auch der erste Hauptangriffsvektor gewesen, den wir ausnutzen konnten. Die Verschlüsselung, die Sie sich ausgedacht haben, besteht in einer XOR-Maske, die man erraten muss, aber wenn man genug Datensätze hat, dann ist das ziemlich leicht, wie wir gesehen haben. Permutation von Bit auf eine faule Methode, die Bit-Positionen konstant lässt, und eine Prüfsumme, die durch Hinstarren zu erraten ist. Also ich selbst verstehe nichts von Kryptographie und fand ich schon etwas peinlich.
Man sollte vielleicht noch sagen, dass zu den Standardschlüsseln für ungenutzte Sektoren, wenn es wirklich alles verschlüsselt wäre, wäre es signifikant härter mit den einfachen Billiggeräten auszulesen, weil man nicht dieses Timing hat. Also man kann nicht exakt das Feld hochfahren. Aber wer dann mehr wissen will, kann später wieder nochmal kommen oder später unten mit uns reden oder die Paper lesen. Da existieren, glaube ich, 5 Paper inzwischen drüber, seit nur 2008, glaube ich.
Okay, um die Zusammenfassung zu komplizieren. Hier unten stehen alle bekannten Bit-Positionen und ihre Bedeutung. Und hier noch ein paar Fehlercodes, die diese zugehörigen Automaten ausspucken, wenn man was falsch macht. Damit sind wir am Ende.
kleine Notiz noch. Wir haben niemals Geld generiert. Alles, was wir verbraucht haben, haben wir auch wirklich eingezahlt. Nur so zur Notiz.
Mensa-Karten dabei hat, könnte doch mal bei uns vorbeischauen. Ja.